Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wir beginnen mit Windrädern, denn man kann ja im Moment fast darauf wetten, wo immer im Moment ein Windrad hin soll, gibt es Unmut. Das schadet den Vögeln, das macht die Sicht kaputt und überhaupt weht der Wind doch auf dem Meer viel stärker. Warum nicht da ausbauen? Ja, genau das will die Bundesregierung ja auch tun. Gestern hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie vorgestellt, wie man sich das so vorzustellen hat. Und dabei wird klar, da müssen wirklich sehr, sehr viele Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee gepresst werden. Und hier schlagen dann zwei Seelen in der Brust vieler Umwelt- und Klimaschützer. Wie viel Meeresschutz muss für die notwendige Energiewende denn geopfert werden? Darüber habe ich vor der Sendung geredet mit Kim Cornelius Detloff, Leiter Meeresschutz beim NABU. Und meine erste Frage war, wie viel Windkraft vertragen denn Nord- und Ostsee?
Ja, das ist die ganz entscheidende Frage im Moment. Ich kann Ihnen sagen, dass die 70 Gigawatt Offshore-Wind aus dem Koalitionsvertrag zu viel sind. Angesichts der Probleme der Raumkonkurrenzen, aber auch der Situation der Nord- und Ostsee insgesamt. Denn das wird häufig vergessen, wenn wir versuchen, so ein bisschen Probleme, die wir an Land haben, jetzt ins Meer zu exportieren, weil wir meinen, dort sind die Erneuerbaren einfacher auszubauen. Dann vergessen wir, dass Nord- und Ostsee in einem katastrophalen ökologischen Zustand sind. Den Meeren geht schlecht, sie sind überlastet, die Bestände gehen zurück. Wir haben Umweltziele, zum Beispiel der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie, verfehlt. Und jetzt versuchen wir, massiv eine neue Nutzung in ein krankes System zu pressen. Und das kann nicht funktionieren. Da treiben wir einen Keil zwischen Klima- und Naturschutz.
Was ist denn das Problem bei den Windkraftanlagen? Inwieweit stören die denn das Ökosystem?
Die Windenergie ist letztendlich eine sehr raumeinnehmende, raumwirksame Nutzung. Das heißt, wenn wir diese 70 Gigawatt ausbauen wollen, dann brauchen wir ungefähr über den Daumen 30% der deutschen Nord- und Ostsee, um diese Windräder aufzustellen. Und die Konflikte, die beginnen beim Bau. Wenn nämlich die Fundamente gerammt werden mit hydraulischen Hammern, dann wird es sehr, sehr laut. Und Lärm im Meer ist ein großes Problem für alle Tiergruppen, insbesondere für Wale, die Lebensräume verlieren oder im Nahbereich zu diesen Anlagen dann tatsächlich sterben können. Und wenn die Parks erstmal gebaut sind, dann kommt es zu Zerschneidung von Wanderrouten, zur Störung des Vogelzugs, zu Kollisionen und zu Lebensraumverlusten, weil wir wissen, dass streng geschützte Seevögel in der Nordsee, Seetaucher, Basstölpel, Trottellummen, diese Windparks meiden. Und wir haben diese Effekte schon jetzt bei gerade mal ausgebauten 8 Gigawatt, dass zum Beispiel ein Drittel des Vogelschutzgebiets östliche Deutsche Bucht aufgrund der Windenergie unbrauchbar für diese Vögel geworden ist.
Nun gibt's ja die Idee, und die wird ja sehr forciert in jüngster Zeit, mehr auf schwimmende Windkraftanlagen zu setzen, die weiter von der Küste entfernt gebaut werden können. Die müssen gar nicht mehr tief im Boden verankert werden, sondern die schwimmen mehr oder weniger auf der Oberfläche, weil Sie gerade von den Walen sprachen, wie sehr die durch die Fundamente und durch den Lärm des Ausbaus dann eben auch gestört werden. Spricht das dann für diese floatenden Windkraftanlagen?
Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ja. Aber wie immer kommt da so ein Aber. Wir reden über diese schallarmen alternativen Gründungsvarianten schon seit über einem Jahrzehnt. Aber die Forschung in diese Richtung, die stagniert. Weil letztendlich Monopile und Hammer immer die billigste Lösung war. Wenn wir einen Lebensraum haben, wo der Wal besonders beeinträchtigt ist, dann kann uns so ein schwimmendes Fundament helfen, weil wir nicht rammen müssen. Also diese Flexibilität, auch aus technischer Perspektive, die kann schon eine Hilfe sein. Wir müssen natürlich trotzdem aufpassen, dass das nicht der Freifahrtschein ist, überall im tiefen Wasser jetzt diese Floating Wind Turbines zu setzen. Weil ich glaube, wir müssen die erneuerbare Energie auf See auch mit Augenmaß vorantreiben. Nicht überall ist Windenergie möglich.
Es wurden gerade die Rechte für eine große Fläche vor der schottischen Küste versteigert, verkauft an große Energiekonzerne wie Shell, wie Vattenfall. Das ist erst diese Woche passiert, die dort eben diese schwimmenden Windkraftwerke bauen wollen. Was halten Sie davon mit Blick auf das, was Sie gerade an Einschränkungen gesagt haben?
Wir planen in die Nordsee, die ist relativ flach. Dort können wir verschiedene Gründungsverfahren, Varianten auswählen. In Schottland fällt der Meeresboden in der Regel sehr steil ab. Die brauchen diese Floating Wind Turbines. Insofern, dass man dort Erfahrung sammelt, dass man dort erste Parks realisiert, das macht Sinn. Aber Schottland und überhaupt die britischen Inseln haben auch sehr, sehr, sehr große Ausbaupläne, weil sie ihre gesamte fossile Wirtschaft, die auf Öl und Gas aufgebaut war, nirgendwo haben wir ja mehr Öl- und Gasplattformen als in der nördlichen Nordsee. Und insofern geht man da jetzt einen sehr aggressiven, massiven Weg. Und wie viel Windenergie praktisch die schottischen Gewässer, wenn man Vogelschutz, Meeresschutz nicht vergessen will, vertragen, das sehe ich leider in kaum einem europäischen Land, dass Naturschutz und Klimaschutz gerade zusammengedacht wird, wie uns das eigentlich der Weltklima- und der Weltbiodiversitätsrat ins Notizbuch geschrieben haben.
Also Sie haben das Gefühl, es gibt gerade die Tendenz, für den Klimaschutz viel Umweltschutz, in dem Fall Meeresschutz, zu opfern.
Ja, leider ist das so. Wir denken Klimaschutz in Europa und in Deutschland auch sehr, sehr technisch. Wir sind das Land der Ingenieure, das liegt vielleicht in unserem Gen, aber eigentlich wissen wir, dass Meere, in gesunde Meere, unsere besten Verbündeten in der Klimakrise sind, mit ihren natürlichen Klimafunktionen als Kohlenstoffsenken, an Seegraswiesen, an Algenwälder, an Salzwiesen. All das spielt aber in der politischen Debatte kaum eine Rolle. Wir sehen die Meere eher als Fläche für Windenergie, für technischen Klimaschutz. Und das ist wirklich falsch und eigentlich auch entspricht nicht der aktuellen wissenschaftlichen Wahrheit. Also hier haben wir wirklich gerade Angst, dass Klimaschutz und Naturschutz gegeneinander ausgespielt werden.
Und was wäre die Alternative?
Die Alternative ist tatsächlich, dass wir Ausbauziele nicht nur vom Bedarf setzen. So wurde es in Deutschland im Koalitionsvertrag gerade gemacht. Wir brauchen diesen großen Anteil erneuerbarer Energien, also müssen 70 Gigawatt aufs Meer. Und jetzt versucht man, das in das System zu prügeln. Aber nein. Wir müssen vor allem auch das angehen, was so unangenehm ist. Ich glaube, wir brauchen auch eine Diskussion, welche Form der Wirtschaft können wir uns leisten? Was können wir auf unserer eigenen Fläche machen? Und diese Debatte haben wir verpasst. Wir wollten sie im letzten Jahr führen in der Marienraumordnung, dass wir mal gucken, was brauchen wir an Nutzung auf dem Meer? Aber das ist gescheitert. Wir haben praktisch die traditionelle Nutzung beibehalten und versuchen jetzt in jede frei werdende Lücke Windenergie zu pressen. Und das funktioniert nicht.